Deutschlandfunk. Hintergrund.
Mehr Wohnraum. Was man vom Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg lernen kann. Von Kaspar Domen.
Der Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg nahm in Frankfurt am Main schnell Fahrt auf. Dringend benötigte Wohnungen wurden geplant. Die stark zerstörte Paulskirche, ein Wahrzeichen der deutschen Demokratie, wurde am 18. Mai 1948 sogar schon wieder eröffnet.
Heute, anno 1948, heute, in dieser von der Kriegsfurie so grässlich verwüsteten Stadt.
Der Schriftsteller Fritz von Unruh lobte in seiner Eröffnungsrede die Mühen des Wiederaufbaus. Dem Oberbürgermeister sei es gelungen,
zusammen mit treu gebliebenen Bürgern aus dem Schutt der einst altehrwürdigen Mainstadt das zerbombte Haus der Nationalversammlung neu aufzubauen. Stein um Stein, trotz Hitze und Frost, trotz Krankheit, Verzweiflung und zerschlagenen Seelen.
Es war ein Kraftakt, die Paulskirche so schnell wieder aufzubauen. Ein solcher Kraftakt war landesweit notwendig, vor allem für den Bau von Wohnungen. Millionen Wohnungen waren zerstört oder beschädigt. Mancher sprach damals von Deutschland als dem Vaterland der Obdachlosen. Denn Millionen Menschen lebten auf wenigen Quadratmetern, oft in Behelfsquartieren, Gartenlauben, Wellblechhütten, Baracken. Im Wahlkampf zum ersten Bundestag sprach der spätere Kanzler Konrad Adenauer, CDU, über die Nöte der Menschen nach dem Krieg.
Der Wohnungsbau nimmt dabei nach unserer Auffassung die erste Stelle ein. Wenn wir uns klar machen, dass im Bundesgebiet ein Bedarf von etwa 6 Millionen Wohnungen besteht, wissen wir, dass man nur unter Aktivierung aller privaten und öffentlichen Mittel diese Aufgabe lösen kann.
Für die Bewältigung der Aufgabe brauchte es die gesamte Gesellschaft. Zum Sinnbild wurden die Trümmerfrauen, die den Schutt der zerstörten Gebäude teils mit ihren bloßen Händen wegschafften. Ökonom Matthias Günther vom Pestel-Institut in Hannover, das unter anderem zum Wohnungsmarkt forscht.
Man hatte damals allein in Westdeutschland eine Bautätigkeit, ich glaube, von 700.000 Wohnungen in der Spitze. Und heute reden wir hier gesamtdeutsch über einen Bau, der möglicherweise wieder auf 200.000 Wohnungen zurückgeht in den nächsten Jahren.
Dabei ist es erklärtes Ziel der aktuellen Bundesregierung, jährlich 400.000 neue Wohnungen zu bauen. Aber davon ist sie weit entfernt. Warum konnten Wohnungen damals so schnell gebaut werden? Lässt sich etwas aus dem rasanten Wohnungsbau nach dem Zweiten Weltkrieg lernen? Sicherlich, beide Phasen sind nur bedingt vergleichbar. Die Not war damals im ganzen Land sehr viel größer. Heute fehlt vor allem in den Metropolen bezahlbarer Wohnraum für Menschen mit geringem Einkommen. Nach dem Krieg fehlten dagegen massenhaft Wohnungen in großen Teilen des Landes, weil viel zerstört war. Im Westen ungefähr 25% der Wohnungen, in den Ballungsräumen sogar 50-80%. Im Osten etwas weniger. Die Not verschärfte sich durch Millionen Zuwanderer und Flüchtlinge.
Die Aufgabe war enorm und man hat natürlich einen erheblichen Teil des Bruttoinlandproduktes damals für den Bau eingesetzt, also deutlich mehr als heute. Das war ja tatsächlich eine gesellschaftliche Aufgabe.
Denn damals stand rechnerisch jedem Bürger im Schnitt nur wenig Wohnfläche zur Verfügung.
Wir hatten Anfang der 1950er Jahre irgendwie 13 Quadratmeter pro Einwohner. Das war eine echte Aufgabe. Heute haben wir 47 Quadratmeter pro Einwohner.
Langfristig sah die damalige Bundesregierung unter Konrad Adenauer die Bereitstellung von Wohnungen als eine Aufgabe an, die der Markt regeln sollte, also die private Wirtschaft. Aber kurz- und mittelfristig war nach Ansicht der Politik eine starke staatliche Unterstützung notwendig.
Wir hatten ja damals das erste und zweite Wohnungsbaufördergesetz und ganz wesentlich war der soziale Wohnungsbau. Also wir haben über 50% der Wohnungsbautätigkeit damals als geförderten Wohnungsbau ausgeführt. Da stand ja auch so schön drin, Wohnungen für breite Schichten der Bevölkerung. Das war eben damals auch tatsächlich so.
Sozialer Wohnungsbau, geförderter Wohnungsbau, das heißt, der Staat sieht es als seine Aufgabe an, für seine Bürger bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und fördert den Bau von Wohnungen. Fachleute sprechen von Objektförderung. Die erste Bundesregierung gab das Ziel aus, bis 1956 2 Millionen neue Wohnungen zu bauen. Sie meldete bereits 1953 Vollzug, 3 Jahre früher als geplant. Gebaut wurden Geschosswohnungen und Einfamilienhäuser. Mit dem zweiten Wohnungsbaugesetz von 1956 erklärte die Regierung dann außerdem die Bildung von Wohneigentum zum Ziel.
Was heute auch vergessen wird, also der soziale Wohnungsbau von den 50er bis weit in die 70er Jahre, war ja fast zur Hälfte die Eigentumsförderung. Das heißt, auch ganz viel Wohneigentum ist über den sozialen Wohnungsbau entstanden. Heute denkt man ja immer nur an die Mietwohnungen.
In den 1960er und 1970er Jahren entstanden in West- und Ostdeutschland neue Stadtteile auf der grünen Wiese, die sogenannten Trabantenstädte. Viertel wie Köln-Chorweiler, Mannheim-Vogelstang, München-Hasenbergel, Rostock-Lütten-Klein. Vielgeschossige und eng gebaute Wohnblöcke. In den 1980er Jahren kam es dann zu einer wohnungspolitischen Zeitenwende in der Bundesrepublik, die bis heute nachwirkt. Statt auf den Bau öffentlich geförderter Wohnungen setzte der Bund vor allem auf eine finanzielle Förderung einkommensschwacher Bürgerinnen und Bürger. An die Stelle der sogenannten Objektförderung trat die Subjektförderung. Auslöser war die sogenannte Fehlbelegung von Sozialwohnungen. Viele Mieterinnen und Mieter hatten aufgrund eines zu hohen Einkommens eigentlich gar keinen Anspruch mehr auf die Wohnung. Zudem galt der Markt als gesättigt. 1986 überließ der Bund deswegen den sozialen Wohnungsbau Ländern und Kommunen und zog sich zurück. Die Länder holten wiederum öfter private Investoren ins Boot. Die Folge? Es entstanden weniger Wohnungen, die öffentlichen Eigentümern gehörten. Weil außerdem die privat gebauten Sozialwohnungen nach 15 Jahren aus der Sozialbindung herausfallen, sank die Zahl der Sozialwohnungen. Eine gravierende Veränderung bewirkte zudem in den 80er Jahren der Skandal um die Neue Heimat, die gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Gewerkschaften. Vorstandsmitglieder hatten sich an Mietern bereichert. 1986 kam es zur politischen Aufarbeitung.
Aufgrund dessen hat man im Parlament einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss eingesetzt,
sagt die SPD-Politikerin Jansel Kiziltepe. Der Skandal um die Neue Heimat hatte konkrete Folgen für den Wohnungsbau in Deutschland.
Die damalige Regierung, die schwarz-gelbe Regierung, hat die Wohnungsgemeinnützigkeit in Deutschland abgeschafft. Und das war eigentlich der Beschleuniger dafür, dass sich gemeinnützige Gesellschaften zurückgezogen haben, aber auch der Staat zurückgezogen hat in dieser Frage. Man muss auch sagen, dass im Endbericht des PUA, also des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses hier im Deutschen Bundestag, die Empfehlung nicht war, die Wohnungsgemeinnützigkeit abzuschaffen, sondern zu reformieren.
Wohnungsgemeinnützigkeit bedeutete, Wohnungsunternehmen wurden dauerhaft von einzelnen Steuern befreit, wenn sie gemeinnützig handelten, also indem sie preisgünstigen und sozialen Wohnraum für Menschen bereitstellten, deren Einkommen unterhalb bestimmter Grenzen lag. Die Ampelkoalition will angesichts der Probleme auf dem Wohnungsmarkt dieses erfolgreiche Instrument der Nachkriegsjahrzehnte wiederbeleben. Prinzipiell ist auch die CDU für eine neue Wohnungsgemeinnützigkeit. Eigentlich wollte die Regierung bereits im März Eckpunkte für eine neue Wohnungsgemeinnützigkeit vorlegen. Aber der Termin sei wegen komplexer Rechtsfragen und erforderlichen Abstimmungen nicht haltbar gewesen, sagte Jansel Kiziltepe, Ende März noch als parlamentarische Staatssekretärin im Bundesbauministerium.
Die Frist ist jetzt der 14. Juni.
Seit April kümmert sie sich als Senatorin für Arbeit und Soziales in Berlin um das Thema Wohnen. Aber reicht es aus, nur die Wohnungsgemeinnützigkeit wiederherzustellen, um den Mangel an Wohnraum heute zu beheben? Daran bestehen Zweifel. Denn manche Zustände, wie es sie nach dem Zweiten Weltkrieg gab, lassen sich kaum wiederherstellen, wie die Verfügbarkeit von Bauland. In der Hinsicht war Bauen deutlich einfacher. Der Geograf und Städteplaner Jürgen Ahring, Vorstand des gemeinnützigen Bundesverbands für Wohnen und Stadtentwicklung.
Damals war ja noch wesentlich weniger dieser Republik besiedelte Fläche. Und es war eigentlich ganz selbstverständlich, dass man eine Stadt am Stadtrand weiterbauen konnte. Das war das Normale.
Ganze Stadtviertel entstanden auf der grünen Wiese. Städte und Gemeinden entwarfen entsprechende Bebauungspläne.
Sie hatten einfach Boden, den sie aufkaufen konnten und dann eben entsprechend beplanen und entwickeln konnten. Und weil das überall ging, war er eben auch noch im Verhältnis zu heute relativ preiswert.
Aber Platz gab es nicht nur am Rand der Städte, sondern auch in den Städten selbst, schildert die Stadtführerin Christiane Böhm-Kuchanski, die im Nachkriegs-Frankfurt aufwuchs.
Da, wo die Dornbusch-Siedlung war, da war eine riesige Gärtnerei und es gab Landwirtschaft. Ich kann mich als Kind noch erinnern, dass da noch Zuckerrübenfelder waren und auch Getreidefelder und dass noch ein Schäfer durch unsere Siedlung zog. Also es war alles noch sehr, sehr viel offener als heute. Aber heute sind eben alle Grundstücke ausverkauft und jetzt wird es schwierig. Und der Stadt gehört eben nahezu nichts mehr. Hier im Innenstadtbereich fast gar nichts.
Zudem ist Bauen auf der grünen Wiese in Verruf geraten, sagt Jürgen Ahring.
Wenn Sie das Thema Bodenverfügbarkeit sehen, gibt es eine große Einigkeit, dass am Stadtrand so wenig wie möglich passieren soll. Fläche gilt als rares Gut.
Aus gutem Grund. Im Nachkriegsdeutschland hatte sich niemand groß Gedanken gemacht, ob mit dem Bau von Wohnungen, Autobahnen oder sonstigen Projekten Natur zerstört und Flächen versiegelt werden. Das ist heute anders. Man denkt um. Ablesbar an der verbauten Fläche. Vor 20 Jahren wurden hierzulande rund 120 Hektar pro Tag verbraucht. Jetzt noch 60 Hektar.
Das politische Ziel liegt bei 30 Hektar pro Tag. Diejenigen, die noch eine Ecke weiter denken, sagen, das muss eigentlich eine Flächenkreislaufwirtschaft sein und man muss mit Null auskommen. Also es ist ein ganz anderes Verständnis als in diesen Nachkriegsjahrzehnten.
In mancher Hinsicht waren manche Städte damals bereits ökologisch fortschrittlich. Beispiel Frankfurt. Die Stadt gründete nach dem Krieg mit Bau- und Metallverarbeitungsfirmen ein Gemeinschaftsunternehmen.
Die Trümmerverwertungsgesellschaft hat ab 1945 im Stadtgebiet überall die Trümmer gesammelt und mit kleinen Bahnen, die durch die Stadt geführt wurden, auf denen so Kipploren waren, zum Osthafengebiet befördert.
Sagt Christiane Böhm-Kochanski, die sich als Laien in einem Projekt für Stadtteilhistoriker mit dem Wohnungsbau in Frankfurt beschäftigt.
Dort wurden in einer riesigen Anlage über 20 Jahre lang die ganzen Trümmer recycelt, systematisch auseinandergenommen, Holz, Metall, Glas, Stein. Und aus diesen Steinen wurden neue Steine gemahlen. Die sind so grau-krümelig, relativ große Hohlblocksteine. Jeder, der in einer Wohnung aus den 50er, 60er Jahren in Frankfurt lebt, kennt die Trümmerverwertungssteine. Das war die perfekte Kreislaufwirtschaft, die man sich heute wünscht.
Kreativ waren die Verantwortlichen damals nicht nur bei der Wiedergewinnung von Baustoffen, sondern auch bei der seriellen Fertigung von Bauten. Stadtentwickler Jürgen Ahring.
Da fällt Ihnen ja für den Osten sofort der Plattenbau ein, also sehr normierte Produkte, die Sie etwas unterschiedlich zusammensetzen können, um dann Großwohnsiedlungen zu errichten mit vorgefertigten Teilen. Das ist ganz extrem, aber es hat es in anderen Ländern auch gegeben.
Noch immer spielt solch serielles Bauen bei Bürobauten eine Rolle. Beim Wohnen ist es aus der Mode.
Beim Wohnungsbau hat man doch das Gefühl, da darf gerne das Rad ständig wieder neu erfunden werden, um es mir etwas zugespitzt zu sagen.
Das kostet Zeit und Geld. Aber mittlerweile gibt es angesichts des aktuellen Wohnungsmangels eine Diskussion über mehr Standardisierung. Dabei geht es aber weniger um die industrielle Herstellung einzelner Baukomponenten, also das Plattenbauprinzip.
Heute habe ich das Gefühl, man schaut eher darauf, dass man wie so eine Art Typenzulassung bekommt. Also wenn es denn erst einmal genehmigt ist und funktioniert und abgenommen ist und die Gewährleistung sicher ist und man wird es wiederholen, dann würde der Planungsprozess schneller gehen. Also die Argumentation hat sich da etwas verschoben.
Eine weitere für den Wohnungsbau wichtige Frage ist, welche Rolle sollen Staat und Markt spielen? Diese Frage hat die Gesellschaft in Deutschland zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich beantwortet. In der Gründerzeit, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, spielte privates Kapital eine wesentliche Rolle, sagt André Holm. Holm arbeitet als Wohnungssoziologe an der Berliner Humboldt-Universität und ist in zahlreichen stadtpolitischen Initiativen aktiv.
Die Gebiete, die heute in Prenzlauer Berg, in Friedrichshain, im Wedding, in Teilen von Kreuzberg, Neukölln, Moabit zu sehen sind, die sind da in sehr, sehr schneller Zeit, aber mit letztendlich privaten Investitionen gebaut worden.
In der Weimarer Republik setzte der Staat dagegen auf eine starke eigene Rolle. Denn während des Ersten Weltkrieges war der Wohnungsbau erlahmt. Allein in Berlin fehlten mindestens 40.000 Wohnungen. Menschen litten unter hohen Mieten, Grundstücksspekulationen und einer zu geringen privaten Bautätigkeit.
Also auch da großer Mismatch an Bevölkerung und Wohnungsbedarfen und den tatsächlichen Wohnungen. Und da ist das erste Mal tatsächlich ein ganz strenger regulativer Eingriff.
Zwangsräumungen wurden verboten, erste Mieterschutzregeln eingeführt, gegen den Willen der privaten Vermieter. Vor allem aber bauten nun kommunale Träger und gemeinnützige Wohnungsbauunternehmen in großem Stil Wohnungen.
Das heißt, man hat sich in dieser Phase dann schon gar nicht mehr auf die private Wohnungswirtschaft oder Bauwirtschaft verlassen, sondern hat letztendlich mit Steuergeldern finanziert.
Denn der Staat unterliegt, anders als private Investoren, keinem Gewinnkalkül. Wenn er will, kann er den Bau von Wohnungen alleine an den Bedürfnissen der Bevölkerung ausrichten. Das war den politischen Akteuren klar, die in den 1920er Jahren in großem Stil Wohnungsviertel schufen.
Niemand hatte die Erwartung, dass aus den Mieten der Wohnungsbau refinanziert wird, sondern die Erwartung war, dass die Miete langfristig die Bewirtschaftung und die Instandhaltung dieser Wohnung finanziert.
Auch in der späteren DDR finanzierte der Staat den Bau von Wohnungen komplett aus dem Staatshaushalt und teilte die Wohnungen zu. In Westdeutschland bezuschusste oder finanzierte der Staat ebenfalls einen großen Teil des Wohnungsbaus. Aber private Bauunternehmen verdienten dabei mit. Sie standen sogar damals Schlange bei den Städten, um Sozialwohnungen bauen zu dürfen.
Da waren diese Programme so attraktiv gestaltet, dass man quasi darum gebettelt hat, da reinzukommen. Und das hat aber auch viel damit zu tun, dass das, was als frei finanzierter Markt galt, relativ strengen Mietregulierungen unterlag. Bis in die 80er Jahre hinein, ich glaube bis 1987, gab es eine Mietpreisbindung für Altbauten in West-Berlin. Das heißt also, da gab es im Prinzip staatlich festgesetzte Mietpreise.
In den 1990er Jahren entdeckten Großinvestoren das Geschäft mit den Wohnungen in Deutschland. Weil sich viele Unternehmen und Städte damals von Wohnungsbeständen trennten, konnten sie auf Einkaufstour gehen. Ökonom Matthias Günther vom Pestel-Institut aus Hannover.
Diese Wohnungen wurden ja zunächst eher an Finanzinvestoren verkauft.
Häufig aus den USA.
Erst in der Folge sind dann eben Konzerne wie Vonovia daraus entstanden, indem diese Pakete dann im Grunde genommen an die Börse gebracht wurden. Und sie haben das Ganze aus meiner Sicht schon stark verändert.
Der DAX-Konzern Vonovia ist heute mit rund 500.000 Wohnungen der größte private Vermieter in Deutschland. Viele dieser Wohnungen wurden in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg von gemeinnützigen Wohnungsgesellschaften gebaut. Das Pestel-Institut und Gewerkschaften wie die IG Bau sprechen sich dafür aus, dass der Staat bei Vonovia einsteigt. Auch wenn das politisch aktuell nicht breit diskutiert wird.
Wir brauchen wieder mehr Wohnungen im öffentlichen Eigentum. Weil dieses Versprechen auf Wohnraum für alle, eben etwas zu versprechen, was man nicht hat, macht den Staat erpressbar in solchen Situationen, wie wir sie im Moment eben wieder haben.
Mit den vielen Wohnungssuchenden. Der Staat garantiert de facto jedem Menschen in Deutschland ein Dach über dem Kopf und muss entsprechenden Wohnraum bezahlen. Aber wenn der Staat über keine eigenen Wohnungen verfügt, dann muss er Wohnraum auf dem Markt anmieten oder Mietzuschüsse leisten, etwa für Empfänger von Sozialleistungen. Das kann teuer werden. Lösen ließe sich das eben, wenn der Staat wieder mehr eigene Wohnungen hätte, meint Matthias Günther.
Wir hatten in der alten Bundesrepublik 1987 einen Anteil von Sozialwohnungen von 4 Millionen. 4 Millionen bei 15 Millionen Mieterhaushalten.
Heute sind es rund 1,1 Millionen Sozialwohnungen. Was lässt sich aus den Erfahrungen nach dem Zweiten Weltkrieg mitnehmen? Deutlich wird, ein aktiver Staat kann eine wichtige Rolle beim Bau von Wohnungen spielen. Dafür braucht es aber einen breiten gesellschaftlichen Konsens, vor allem was die Finanzierung preisgünstigen Wohnraums anbelangt. Und es gibt neue Herausforderungen. Wohnen in Zeiten des Klimawandels. Aufgaben, für die ein neuer Kraftakt notwendig ist.
Das war der Hintergrund. Mehr Wohnraum. Was man vom Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg lernen kann. Von Kaspar Domen. Redaktion Fanny Buschert.